Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Frau Großdemmler, danke für die freundliche Einleitung. Ich kenne den Saal an sich von der Fakultät und den Gottesdiensten, aber da gehen wir immer durch die Kirche rein und da war überall zugesperrt. Da haben wir gedacht, aha, okay, also kann ich wieder nach Hause fahren, aber habe ich nicht gemacht. Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Damit beginnt der Vormittag. Weil der große Titel heißt Von der Sehnsucht. Ja. Und dann hatten wir in der Vorbereitung darüber diskutiert, ob man das auch besprechen sollte, was jetzt in der Weltkirche läuft, nämlich dieser große synodale Weg. Und die Alternative wäre jetzt, statt einen eher spirituellen Vortrag über die Sehnsucht zu halten, etwas zu sagen über die Synodalisierung der Weltkirche. Ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung, weil für mich sind beide Themen natürlich Top-Themen in der gegenwärtigen Situation. Aber Synodalität heißt, die Betroffenen entscheiden. Ja? Das Gegenstück zu synodal ist klerikal, da würde ich entscheiden. Ja? Oder wir beide zusammen wären wir dann klerikal. So, jetzt horchen Sie mal kurz in sich hinein und denken nach. Ein spiritueller Vortrag über die Sehnsucht. Wo kommen Sie her? Wie kann ich damit leben? Oder ein eher auch kirchenpolitischer, aber sehr theologischer Vortrag über die Synodalisierung der katholischen Weltkirche. So, wenn Sie in sich sagen, entweder spiritueller Vortrag oder kirchenpolitischer Vortrag, das heißt Sehnsucht oder Synodalisierung, dann sagen Sie, ich habe mich jetzt entschieden, weil ich frage dann jetzt gleich nachher, wer ist für das Thema 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja? Machen wir die Gegenprobe. Haben Sie gezählt? Gegenprobe, wer ist für die Synodalisierung? Entweder oder. Eins ist, also noch einmal, wer ist für das Thema von der Sehnsucht?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut.
Wer ist für das Thema Synodalisierung?
11.
Synodalisierung. Was machen jetzt diejenigen, die für die Sehnsucht waren? Bleiben Sie trotzdem hier?
Ja.
Ehrlich. Aber vielleicht können wir so einen kleinen Kompromiss machen. Nachher in der Diskussion können Sie die eine oder andere Frage noch stellen, wie ich das sehe mit der Sehnsucht. Dann könnte man in 3-4 Minuten so die Rosinen aus dem großen Sehnsuchtskuchen rausservieren. Ja? Wäre das so eine Lösung, dann haben wir lauter zufriedene Leute.
Nee. Ich komme extra wegen dem Thema Sehnsucht spirituell und das fühlt sich ganz demokratisch im letzten Moment zu ändern.
Die andere Seite wäre, dass die katholische Kirche Synodalität von der evangelischen lernen könnte.
Ja, das stimmt schon auch.
Da können Sie uns belehren nachher in der Diskussion und sagen, haben wir schon alles, ja? Könnt ihr in die Schule der Protestanten gehen. Aber was machen wir mit Ihnen jetzt? Ich bin ratlos.
Ha?
Aha, gut. Haben Sie alle das Handy abgedreht? Das kann man nachher wieder aufdrehen. Das funktioniert schon. Ne? Ja, gut. Also, dann muss ich wechseln jetzt auf die Synodalität. Gut. Also, Synodalisierung der katholischen Weltkirche, ich schreibe immer dazu, bis in die letzten Winkel, ja, also auch hier haben wir heute schon ein bisschen praktiziert und Zum Ersten will ich Ihnen sagen, es ist natürlich ein Herzensanliegen von Papst Franziskus. Hier sehen wir ihn. Das hat er schon angekündigt in seiner Regierungserklärung im Jahre 2013. Er hat dann noch einmal beim Jubiläum zur Bischofssynode gesagt, das müssen wir weiter vorantreiben. Wir müssen die Bischofssynode, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingeführt worden ist, so gleichsam als Dauerkonzil, wenn man so will, zumindest unter den Bischöfen, dass man sich öfter trifft und da sagt, wir müssen das reformieren. Er hat dann die Theologenkommission 2018 beauftragt, theologisch darüber nachzudenken und ein Grundsatzpapier herauszugeben. Und er hat dann selber synodale Vorgänge gehalten. Wir erinnern uns an die Familiensynode. Haben vielleicht viele auch damals bei den Umfragen mitgemacht. Das Ergebnis war Amoris Laetitia, das postsynodale Schreiben heißt das, nachsynodale Schreiben über die Freude der Liebe, wo ja auch die Fußnote 253 sagt, dass in Einzelfällen ein erfahrener Seelsorger zu einer Lösung kommen kann, was den Zugang zu den Sakramenten betrifft. Was in der österreichischen Kirche seit 1980 schon möglich war, hat jetzt weltkirchliche Karriere gemacht. Das ist ganz interessant. Man hat Karl Rahner gefragt, was er denn macht, wenn er bestimmte Vorschläge macht. Und er kriegt dann immer Widerstand, auch von der Kirchenleitung, Schreibverbot, Redeverbot. In meinen Studienzeiten hat er das oft gehabt. Er hat gesagt, brummig wie er war, ja, entweder habe ich mich geirrt, da muss ich zurück, oder ich war zu früh dran. Ja. Also er war oft zu früh dran, denn vieles, was er damals gesagt hat, ist in der Zwischenzeit Normalität in der Kirche geworden. Ganz bekannt auch die Jugendsynode, oder weniger bekannt eigentlich. Und dann vor allem sehr bekannt wieder die Amazoniensynode, wo es um die Frage gegangen ist, macht es einen Sinn, ja, macht es einen Sinn, wenn in Lateinamerika, wie mir Bischof Kreutler erzählt hat, sehr viele lebendige Gemeinden sind im Amazoniengebiet, aber er als Bischof einmal im Jahr hinkommt und die haben so wenig Eucharistiefeiern, dass sie in der Kirche gar keinen Altar haben und dann holen sie von der Schule nebenan einen Tisch, damit sie Eucharistie feiern können. Und da sagt der Bischof Kreutler, das ist ein Missstand für die Kirche. Alle Päpste sagen, die Kirche lebt aus der Mitte der Eucharistie. Und dann machen wir es die gläubigen Gemeinden nicht möglich. Und dann war eben die Idee, könnte man dann nicht Leute aus den Gemeinden nehmen, ausbilden und dann ihnen die Hände auflegen, sodass diese gläubigen Gemeinden Eucharistie feiern können. Die Lösung liegt auf dem Tisch. Die Bischöfe Amazoniens und die Leute aus Amazonien haben das dem Papst auch vorgeschlagen. Steht auch im Dokument der Synode drinnen. Und dann waren sehr viele enttäuscht, dass der Papst gesagt hat, es ist noch nicht reif für die Entscheidung. Ich entscheide, dass ich nicht entscheide. Und es ist anzunehmen, ja, dass dann auf dem synodalen Weg jetzt die lateinamerikanische Kirche, aber vielleicht auch andere, unsere sind möglicherweise da gar nicht so mutig, ja. Unsere österreichischen, ich weiß nicht, wie sie einschätzen, aber bei der Verteilung des Mutes in der Weltkirche sind unsere Bischöfe übergangen worden. Ja. Ja, und der Kardinal weiß das ja auch, er hat im Radiocafé einmal gesagt, 30 Jahre waren wir Bischöfe zu feig. Was heißt waren? Ja. Ja, aber er sagt das selber auch. Ja, ich bin zu feig, ich traue mich da nicht. Warum? Weiß ich nicht, weil er hätte eigentlich den Geist der Kraft, des Mutes und der Besonnenheit bekommen bei der Weihe. So steht wenigstens im Thessalonicher Brief drinnen. Also Amazonien-Synode war ein Musterbeispiel, aber ich bin sicher, das kommt wieder auf die Tagesordnung, weil das Thema ja nur aufgeschoben ist, aber noch nicht gelöst ist. Und wir haben auch in unserem Land, ich weiß nicht, wie weit ihr das beobachtet, was unsere stolze Erzdiözese schon seit Jahren macht. Ja. Wir haben zu wenige Priester, also sagen wir, jede Pfarre sollte einen Priester haben. Also machen wir einfach größere Pfarren, wir dehnen den pastoralen Raum immer mehr auf, dass das Verhältnis zwischen pastoralen Einheiten und vorhandenen Priestern passt. Ja? Am Schluss haben wir vielleicht nur mehr einen Priester, nämlich den Bischof, und eine Diözese kann auch funktionieren, da kann ich am Sonntag einen Container mit Hostien konsekrieren und wer Kirchensteuer zahlt, kriegt am Montag die Kommunion zugeschickt mit der Post. Geht ja, funktioniert ja, wenn man eine Servicekirche hat. Aber nicht, wenn man eine Kirche hat, die das tut, was der Herr uns zu tun aufgetragen hat, nämlich im Volk Eucharistie zu feiern. Ja. Und daraus verwandelt zu werden und von daher die Welt zu verändern, weil wir anders hinausgehen als hineingehen. Hoffentlich, ja. Bin da gar nicht mehr so ganz sicher, dass diese Wandlung wirklich passiert. Ja. Weil da müsste eigentlich das Land anders aussehen und die Wahlergebnisse auch. Wenn die Leute wirklich revolutioniert gewandelt werden, in der Migrationsfrage zum Beispiel. Also das war Papst Franziskus und dann sagte er am 21.05.2021, wir machen jetzt einen synodalen Weg der Weltkirche und das Programm ist klar. Wir setzen damit den Reformprozess des Zweiten Vatikanischen Konzils fort. Und da ist er eigentlich unbequem gewesen, denn ausgerechnet beim Geburtstag von Benedikt, ja, da saß er in Santa Marta vor ihm, der Altpapst, der Emeritus, und dann sagte er, was haben wir mit dem Konzil gemacht? Ein Denkmal haben wir ihm gesetzt, aber wir haben es nicht durchgeführt. In der Anwesenheit des Papstes, ja, des Alten, der verantwortlich war dafür, für die Nichtdurchführung. Das war schon eine spannende, klare Aussage von Papst Franziskus, der sagt, wir müssen da wieder dran. Johannes Paul II. Hat Rücksicht genommen auf Osteuropa, die 40 Jahre Kommunismus gebremst waren in der Reform der Kirche, verstehe ich auch. Diese Verlangsamung, das hat Sinn gemacht. Er hat auch den Westen dann eingebremst, Johannes Paul II., und hat großzügig konservative Bischöfe ernannt, im Westen, aber nicht in Osteuropa. Da hat er eher progressivere ernannt, weil er wollte, dass man ein bisschen auf die gleiche Augenhöhe kommt. Das kann ich noch gut verstehen. Ja? Wenn ich Sympathie habe für Papst Johannes Paul II., den liebe ich alleine deswegen, weil er 1979 gesagt hat, auf dem Friedensplatz in Warschau, 1 Million Katholiken haben mit ihm gefeiert, wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei. Das war der Anfang vom Ende des Kommunismus. Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei. Stellen Sie sich vor, der Kyrill sagt das heute. Ja. Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor Putin. Das wäre doch auch eine Ansage theologischer Art. Aber auch den interessiert die Einverleibung der Ukraine mehr, weil dann hat er wieder ein kanonisches Territorium und dann gehören alle Orthodoxen der Ukraine zur russisch-orthodoxen Kirche. Und dann müssen sie wieder aufhören, eine eigene autokephale ukrainische orthodoxe Kirche zu gründen, was sie ja gemacht haben, die Ukraine. Ja. Und das gefällt halt dem Herrn Kyrill nicht. Jetzt sagt er, also vernichten wir die Ukraine, dann gehören wieder alle zu uns. Also eine ganz einfache Milchmädchenrechnung unter Putin soll den Job machen. Ja. Mit seiner militärischen Operation. Es ist sehr einfach gestrickt, was der Kyrill da denkt und theologisch haben will. Was ist eine synodale Kirche? Das ist jetzt die Frage, die wir behandeln werden. Sie haben auch auf Ihrem Sitz ein Blatt liegen, das Sie bitte jetzt in die Hand nehmen können, wenn Sie sich dazu Notizen machen können, weil ich werde Ihnen das Bild auch hier zeigen. Und wir machen eine biblische Meditation, da halte ich mich am Papst Franziskus, das ist eine ganz nette Karikatur über den Papst, da sitzt er im Fauteuil, dahinter zwei Kardinäle, warum die immer dick sein müssen, weiß ich nicht, aber es ist so, der Karikaturist wollte das, und der liest in der Bibel, der Papst. Und dann sagt der eine zum anderen, Mist, immer wenn er da drin liest, wird er gefährlich. Das ist es, ein Geschenk an die evangelische Mitchristin, ja, hat auch der Luther gesagt, gehen wir ins Evangelium zurück und gestalten von dort her die Kirche neu. Oder auch der Franziskus, das zitiert Papst Franziskus selber, der Franziskus von Assisi, der sagt, Vangelo senza glossa. Also die jetzt Italienisch können, können Sie das übersetzen, das Evangelium ohne Draufgabe. Ja? Die Glosse in der Zeitung, so die kleinen Kommentare, die Dogmen und die moraltheologischen Auslegungen des Evangeliums. Da haben wir immer etwas mit dem Evangelium gemacht. Und der Franziskus sagt, der von Assisi mal, geh zurück in die Kraft des Evangeliums und lass mal die Beigaben weg. Dann entwickelt das Evangelium wieder seine ursprüngliche Sprengkraft. Und ich glaube, das tut der Kirche immer gut, ins Evangelium zurückzugehen und von dort her uns zu erneuern. Also ich bin eigentlich nicht primär ein Fan einer Modernisierung der Kirche, sondern ich liebe mehr die Radikalisierung der Kirche. Radix, die Wurzel, also zur Wurzel zurückgehen. Ja? Also so gesehen bin ich ein radikaler Pastoraltheologe. Klingt gut eigentlich, ganz gut, gefährlich auch. Also er geht da zurück auf die Bibel und das machen wir jetzt auch mit diesem Bild. Und ich hoffe, dass Sie dieses Bild in Ihr Herz nehmen und mit nach Hause nehmen. Und wenn Sie sonst nichts mitnehmen, ist es mir absolut genug. Weil es ist eines meiner theologischen Lieblingsbilder, die ich habe, weil sie so kräftig sind und uns so viel erzählen über das, was Kirche ist. Und wir lernen hier an diesem Bild, was ist eine synodale Kirche im Sinn des Evangeliums. Und das ist ja auch der Maßstab für das, was der Papst mit der Weltkirche jetzt vorhat. Eine solche Gestalt der Kirche suchen wir. Was ist das für eine Kirche? Das Bild stammt, wie Sie vielleicht links unten noch lesen können, im Bild selber drinnen. Kann man es lesen?
Ja.
Kodex Echternach. Das ist jetzt eine Quizfrage. Wo liegt Echternach? Nicht in der Eifel, aber Sie sind auf der richtigen Spur, ich würde jetzt sagen warm, ja? Nach den alten Spielen, es liegt an der Grenze, gleich hinter Trier in Luxemburg, ja? War ein altes Benediktinerkloster, Echternach. Das wurde dann aufgehoben in der Französischen Revolution, in der Säkularisierungswelle 1803, und diese alte Buchmalerei war eine ganze Bibel damals. Aber die hat man dann in Teile auseinandergenommen. Und nur noch dieses eine Blatt liegt ausgerechnet in der Bibliothek Royale in Brüssel. Ja. Also ist auch eine Lesehilfe für die Kirche in Europa. Das ist genau am Sitz der Europäischen Union liegt heute, aufgehoben für uns. Also Kodex Echternach 1040. Kodex ist schon klar, das ist ein dickes Buch immer. Und so viel Bildung haben sie alle mitgenommen. Nun, dargestellt ist die Heilung eines Aussätzigen und das nehmen sie auch mit in ihre normale christliche Existenz. Immer wenn wir Bibelarbeiten machen, am Anfang steht der Text. Ja? Völlig klar. Wir beginnen mit der Lektüre des Textes. Sie haben den auch auf Ihrem Blatt, weil ich glaube, Bild und Text gehören eng zusammen. Und das heißt dann, als Jesus vom Berg herabstieg, folgten ihm viele Menschen. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es, werde rein. Und sogleich wurde der Aussätzige rein. Jesus aber sagte zu ihm, nimm dich in Acht, geh und erzähl niemand davon. Und zeigt dich dem Priester, jetzt tue ich gleich modernisieren, geh zum Meldeamt, du gehörst wieder dazu. Der Aussatz ist zu Ende. Ja? Und schauen Sie sich das Wort Aussatz an. Das kirchenrechtliche Wort dafür heißt Exkommunikation. Hinaussetzen aus der Gemeinschaft. Also das heißt, wir definieren die Krankheit schon von ihren sozialen Folgen. Wie müsste man heute über Demenz reden? Ja? Wäre auch so eine Frage, vor der manche Angst haben, dass sie es überkommt irgendwann, ohne dass man das steuern kann. Ja, ein bisschen schon. Man kann Englisch lernen, Italienisch lernen, verschiedene Sprachen lernen. Man kann das aufhalten. Ja? Oder man kann Ordensfrau werden, weil Ordensfrauen nachweislich relativ wenig dement sind. Demenz, das schafft Löcher im Hirn und dann hat man hunderte Ordensfrauen einmal analysiert nach dem Tod und ist draufgekommen, die haben auch Löcher im Hirn, aber sie sind nicht dement geworden, weil sie eine klare Religion hatten, weil sie eine Gemeinschaft hatten und weil sie eine klare Option für ihr Leben hatten. Und da hat sich dann, was ausgefallen ist, neu gleich nebenan weiterentwickelt. Aufgrund dieser Lebensdynamik. Also es ist gar nicht so schlecht, wenn man fromm ist, aber wirklich fromm, weil das möglicherweise auch schützen könnte, dass man erst später nach dem Tod dement wird. Das wäre ja dann egal. Also wir haben hier dieses wunderbare Evangelium, wir haben das Bild und wir schauen uns jetzt, Entschuldigung, das Bild der Reihe nach an. Ja. Und Sie sehen hier die Personengruppen. Wir haben den Aussätzigen ganz rechts. Dann schauen wir, was macht Jesus. Zweiter Punkt. Und dann entdecken wir auf dem Bild die synodale Kirche. Und das ist natürlich jetzt das Ziel meiner Überlegungen für Sie. Ich erkläre Ihnen mit diesem Evangelium, was könnte eine synodale Kirche sein. Und Sie werden sehen, das ist ein sehr spannendes Bild von der Kirche. Eines, das sehr attraktiv ist für mich. Und wenn ich so Kinder taufe, dann erzähle ich auch diese Gestalt der Kirche in den Raum hinein und dann sagen die Leute, was, das ist für dich die Kirche? Ich hatte immer gedacht, Missbrauch, Steuer, Kirchensteuer, kirchliche, klerikale Macht und so, das ist Kirche. Sage ich, nein, nein, das ist nicht Kirche, das ist der Verrat an der Kirche. Ja. Die Kirche ist das, was wir hier sehen. Also beginnen wir mit dem Aussätzigen. Damals zur Zeit Jesu, da hättet ihr den Georg Braulig fragen können gleich, den Alttestamentler, wie war das damals mit den Aussätzigen? Man hat sie zu den Toten gezählt. Und das ist ein sehr interessanter Begriff, dass man tot sein kann, sozial, obwohl man physisch lebendig ist. Das ist also auch wieder unser Demenzproblem heute. Damals war es der Aussatz. Man hat gesagt, wir setzen sie hinaus aus der Gemeinschaft der Lebenden, damit die Krankheit sich nicht unter uns verbreiten kann. Hat medizinische Gründe damals gehabt. Also man hat gesagt, die gehören zu den Toten und jetzt will ich Ihnen erklären, dass das durchaus vernünftig ist, das zu sagen, weil, wenn wir genau hinschauen, das kein Leben ist, was der führt. Ja? Das ist kein Leben, wäre die Überschrift. Weil ihm drei Erfahrungen fehlen. Und die können Sie auch mitnehmen, diese drei Erfahrungen, weil sie lebenswichtig sind. Das sind die Grunderfahrungen des Menschen, das, was uns, wie ein deutscher Forscher gesagt hat, heilig ist, worüber wir nichts kommen lassen. Und das heißt erstens, dass wir einen Namen haben. Ja. Name heißt, einmalig sind. Name heißt, dass wir nicht austauschbar sind. Dass wir eine Würde haben vor jeder Leistung und in aller Schuld. Das sind alles jetzt Beschreibungen dessen, was Name ist. Und das wünscht sich jede und jeder von uns, wie wir hier sitzen. Weiß ich auch aus eigenen Studien. Das ist uns top wichtig. Und das gilt auch noch für Menschen mit Behinderung. Also ich lebte fast das ganze Leben lang mit einem etwas älteren Bruder, er ist jetzt schon gestorben, der war geistig doch ziemlich behindert. Wir haben ihn immer in der Familie gehalten. Aber er hatte seine Würde. Im Gegenteil sogar noch. Er war unser Lehrmeister in Solidarität. In der Familie. Er hat uns beigebracht, was heißt es, solidarisch zu sein mit Menschen, die andere Bedürfnisse haben, die nicht gewöhnliche Menschen sind, jetzt in unserem normalen alltäglichen Sinn. Er hat uns beigebracht, dass das geht, mit ihnen, mit ihm zusammenzuleben. Und er hat uns damit auch eigentlich ein großes Geschenk gemacht. Ich will damit nur sagen, wir helfen nicht nur den Menschen, sondern die helfen uns auch, denen wir helfen. Das ist ein Geben und Nehmen, ein wechselseitiges. Und möglicherweise sind die, die helfen, mehr beschenkt als die, denen geholfen wird. Ja. Ist eine Anleitung für Sie, dass Sie Freude haben am Helfen, weil das macht Sie zu Menschen. Ja. Also das Erste, einen Namen haben. Das Zweite, was auch jede und jede von uns beansprucht, ist, dass ich etwas machen kann aus meinem Leben. Dass ich Macht habe in dem Sinn. Kann man das Wort positiv verwenden, Macht für Sie? Etwas machen können. Frei zu sein, etwas gestalten zu können. Machen Sie die Gegenprobe. Es tut uns nicht gut, wenn wir ohnmächtig sind. Der Kranke damals in seiner Lage war eigentlich ohnmächtig. Ja? Er konnte nichts mehr machen. Er wusste, wie sein Leben ausgeht. Das war kein Leben ohne Selbstmächtigkeit. Das gilt übrigens auch für Frauen. Viele von euch kennen hoffentlich den tollen Roman von Virginia Woolf, A Room for One's Own, ja, einen eigenen Raum für mich. Ich habe mal Männerforschung gemacht und habe ich dann in Interviews gefragt, die Männer, habt ihr auch so einen Raum, wo ihr euch selber entfalten könnt? Und dann haben sie gesagt, ja, freilich, ich habe einen schönen Werkstattraum und da kann ich mich richtig entfalten. Und dann habe ich die Männer gefragt, und eure Frauen? Ja, die haben die Küche, haben sie gesagt. Ja, okay, geht auch. Oder geht eigentlich nicht mehr. Virginia Woolf würde sagen, ich protestiere. Auch Frauen brauchen ihren eigenen Entfaltungs- und Entwicklungsraum. Und das ist so wichtig, auch zum Beispiel in Beziehungen, in Ehen. Ich kenne ein Ehepaar, das hat 25 Jahre schon sehr gut durchgehalten. Und ich sage, was ist das Betriebsgeheimnis bei euch? Warum geht das bei euch so recht und schlecht? Weil ihr streitet ja auch oft und haltet doch mit Pech und Schwefel zusammen. Was ist das Betriebsgeheimnis? Und sagen die, jeden Hochzeitstag gehen wir schön gemeinsam essen, ohne Kinder und so. Und bei Kerzenlicht an einem schönen Tisch diskutieren wir am Abend nur die eine Frage. Kannst du neben mir wachsen? Bin ich für dich Sonne und Regen? Das ist eine gute Frage. Dass man gegenseitig Entwicklung gibt, Freiraum gibt, Gestaltungsmöglichkeiten schenkt. Und wenn das beide das Gefühl haben, die Beziehung ist der beste Ort für die Selbstentwicklung, dann kann das gut gehen. Ist keine Garantie, aber ist eine Erleichterung. Denn wenn das nicht gut geht, erlebe ich, dass sehr schnell eine Beziehung auseinandergeht. Und dass sich dann eine Frau, ein Mann, jemand anderen sucht, wo diese Selbstentfaltung eben möglich ist. Versteht ihr das? Und ich kann das theoretisch gut erklären, dass Gestaltungsmöglichkeit, die man sich einander gibt und schenkt, sehr wichtig ist. Und das Dritte, also wir haben Name, wir haben Macht und als Drittes haben wir Heimat. Es ist ein belastender Begriff seit dem Nationalsozialismus. Ja. Weil die haben so ein Heimatgedusel gehabt, ein deutsches Heimatgedusel. Aber Heimat ist trotzdem dennoch wichtig, auch wenn das missbraucht worden ist vom Nationalsozialismus. Es gibt Studien, dass die Heimat für die Menschen immer wichtiger wird, wo ich hingehöre. Das ist Nation, aber nicht Nationalismus. Verstehen Sie den haarscharfen Unterschied? Wie kann man Heimatgefühl haben, ohne ein Nationalist zu werden? Und das geht. Das muss man auch unserem Herrn Kickl sagen, dass das möglich ist. Ja? Dass das zusammengeht, ja schon. Weil auch unsere FPÖ eigentlich den Heimatbegriff immer noch im Sinne des Nationalismus verwendet, leider, ja, rechtspopulistisch, faschistisch ein bisschen. Den Begriff, man muss ja kein erklärter Faschist sein, aber man kann faschistoid sein in den Begriffen. Und das halte ich für sehr wichtig, dass wir das scharf hinsehen und genau merken, was so untergründig mitgeliefert wird, hinter der großen, schönen Fassade der politischen Worte. Also das sind die drei Eigenschaften und alle drei fehlen diesem Aussätzigen. Er musste von Ferne rufen, bleib weg, schau mich nicht an. Den Namen erfährt man am ehesten, indem mich jemand ansieht und mir Ansehen gibt. Die deutsche Sprache ist wunderbar. Ja. Und dieser Mann, wenn ihr den noch einmal betrachtet, denn zeichnet und malt der Buchmaler völlig unansehnlich. Jetzt haben Sie noch einmal dasselbe Wort. Unansehnlich. Und niemand wünscht sich das. Wir wünschen alle, dass wir uns in den Spiegel schauen können. Das können Sie jetzt gleich überprüfen, weil Sie können sich selber nicht ins Gesicht schauen. So peinlich sind wir Menschen konstruiert. Nämlich ohne Spiegel. Und alle Fachleute sagen, der beste Spiegel für den Menschen ist der Mitmensch. Und in der Begegnung lernt das Neugeborene, wenn elterliche Menschen ihr Gesicht über es leuchten lassen, ja, da lernen sie Mensch zu sein. Und die Liselotte Arnert von unserer Universität hier, ist emeritiert, hat ein Buch geschrieben, wie viel Mutter braucht ein Kind. Ich würde natürlich hinzufügen, wie viel Vater braucht ein Kind. Darum habe ich ja gesagt, elterliche Menschen, haben Sie ja wohl aufmerksam gehört. Ja. Weil das gilt auch meinetwegen für ein lesbisches Paar. Ich bin da ein bisschen unbefangen und ich denke mir, schaut lieber zu als Kirche, was findet statt und wie können wir da Unterstützung geben, statt dass wir immer sagen, was darf nicht stattfinden. Seht ihr den Unterschied in der Seelsorge? Da bin ich Realist, wir können sie auch gar nicht verhindern, wir können nur aussteigen aus der Mitgestaltung. Denn wir sagen, das darf nicht sein, also habt ihr nichts zu tun mit uns, der Kirche. Das finde ich aber wirklich unsinnig, weil so hat Jesus nie gehandelt. Also elterliche Menschen, und wenn das ausfällt, schreibt die Lieselotte Arnert, wird ein Neugeborenes nicht Mensch. Es lernt keine menschliche Kultur, es lernt keine Sprache. Es bleibt ein Lebewesen, aber wird kein Mensch. So angewiesen sind wir auf die Begegnungen im Lauf des Lebens. Und kennen Sie das Wort von Martin Buber, es ist ja oft genug zitiert, alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung. Ein Topsatz der Anthropologie. Und dem Aussätzigen war diese Begegnung untersagt. Er musste von Ferne rufen, bleib weg von mir, komm mir nicht nahe. Versteht ihr das? Und drum ist das tot, das ist tödlich für den Menschen. Keine Gestaltung, keine Begegnung, keine Beheimatung ist kein Leben. Und trotzdem, er hat noch, wenn Sie die Hände meditieren, dieses Mannes, wir sind schon sehr spirituell jetzt, ja, liebe Frau. Sie kommen nicht zu kurz. Ja, okay. Also wenn Sie die Hände studieren, ja, schauen Sie sich an, wie er sich hinhält. Die Hoffnung hat er noch, dass es Leben gibt. Und dann hört er von diesem Wunderrappe. Und jetzt müssen Sie sich diese Begegnung zwischen dem Wunderrappe und diesem Aussätzigen einfach ein bisschen meditieren, vorstellen. Der heilige Ignatius in seinen Exerzitien sagt ja immer, imaginiert das in euch, diese ganze Evangeliumsgeschichte. Macht das lebendig in euch und dann lernt ihr davon. Das machen wir jetzt gerade. Also was passiert da? Beide brechen das Gesetz. Das ist sehr wichtig. Haltet das auch unbedingt fest. Also wenn Sie Legalist sind, dann sind Sie in diesem Evangelium schlecht aufgehoben. Weil Sie haben den Aussätzigen, der das Gesetz bricht, und zweitens Jesus, der das geltende Gesetz von damals bricht. Es kommt zur Begegnung. Und das war streng untersagt und unterbunden. Und wenn Sie jetzt schon beim Gesetz sind, schauen Sie wieder ins Bild hinein. Dann sehen Sie in der linken Hand Jesu eine Gesetzesrolle. Das hat mir Pater Georg, den Sie ja vorher kurz gesehen haben, der mich für Sie gerettet hat heute, weil er mich hereingebracht hat in den Schottensaal, der hat mir dasselbe erklärt. Er sagt, der Mose bringt die 10 Tafeln des Gesetzes herunter. Jesus bringt ein neues Gesetz. So schreibt ja die Bibel dauernd. Und worum geht es bei diesem neuen Gesetz? Und ich sehe, Sie haben einen Schreiber, dann schreiben Sie sich jetzt dazu Psalm 33. Das ist ganz wichtig, weil das ist die, sozusagen die liturgische, die hymnische Erklärung dieses neuen Gesetzes Gottes. Und da heißt es in dem Psalm 33, und meine Freunde in Innsbruck, wenn Sie das Herz Jesu Feuer machen, dann beten Sie alle diesen Psalm, weil es ist ja ein Psalm vom Herzen Jesu, vom Erbarmen des Gottes für die Menschen. Dann heißt es dort, seines Herzens Sinnen waltet von Geschlecht zu Geschlecht, sie den Toden zu entreißen und sie zu nähren in ihrem Hunger nach Leben. Das ist Gottes Gesetz. Das ist das, was Jesus diesem Mann bringt. Leben. Das ist klar? Nicht den Weltkatechismus, so leid es mich freut. Ja, wir als Kirche sagen immer, missionieren heißt, bringt den Leuten sozusagen die Lehre der Kirche. Sag ich, nein, bringt ihnen Leben. Und seht zu, dass sie von Tod hinüberkommen in das Leben. Das ist Kirche. Das ist Jesu Absicht. Und ich halte das für ganz wichtig beim synodalen Weg, dass wir nicht über Strukturen reden, sondern über das, worum es eigentlich bei der kirchlichen Gemeinschaft geht. Das muss wieder in die Mitte gerückt werden. Und darum heißt sie auch im Untertitel Mission. Gemeinschaft, Partizipation. Das sind die drei erklärenden Untertitel auf dem Logo zum synodalen Weg der Weltkirche. Das ist unsere Mission und von der rede ich jetzt gerade. Was ist die Mission der Kirche? Ich mache manchmal Kurse mit Hauptamtlichen und Gemeinden. Dann sage ich jetzt, machen wir eine kleine Übung. Erklären Sie einer 17-jährigen atheistischen ostdeutschen Frau in der kurzen Zeit, in der Sie auf einem Bein stehen können, ja, das ist dann gut, ja, in der kurzen Zeit, wo Sie auf einem Bein stehen können, ja, probieren Sie mal das aus, erklären Sie, warum sind Sie Christen? Das müssen Sie erklären können. Und ich kann Ihnen sagen, viele Theologen habe ich das stammeln gehört. Und haben dann etwas gebraucht, wo sie anhalten müssen, weil sie gar nicht so lange auf einem Bein stehen können. Wo kommt das her? Dieses Bild von auf einem Bein stehen können und dann Rechenschaft geben von der Hoffnung, die in uns ist. 1 Petrus 3,18. Das ist unser Job. Wir tragen eine Hoffnung in uns und das sollten wir in kurzen Worten jeder und jedem, auch wenn er gar nicht zu uns gehört, erklären können. Das kommt aus Israel wieder. Ein Hausvater in Israel musste einem Goy, einem Heiden, das ist die 17-jährige ostdeutsche Atheistin, ja, erklären können, was ist die Berufung Israels in der kurzen Zeit, in der er vermochte, auf einem Bein zu stehen. Und ich denke, das sollten wir alle lernen. Das wäre ja so ein Programm für den synodalen Weg der Kirche hier in Wien zum Beispiel. Wir beschließen, dass wir innerhalb des nächsten Jahres jede 2 Personen oder eine vielleicht sogar genügt, eine junge Person gewinnen für das Evangelium. Tja, wir werden dann am Ende des Jahres doppelt so viele, als wir jetzt hier sitzen. Und dabei jammern wir immer, dass wir weniger werden. Warum machen wir kein Programm, dass wir mehr werden? Wäre doch auch vernünftig und pfiffig irgendwie. Aber nein, wir reformieren Strukturen, wir machen die Räume weiter, wir schauen, dass jede Pfarre einen Priester hat. Währing, 50.000 Katholiken haben jetzt 3 Ordensleute aus Polen. Das ist eine wunderbare Lösung. Also, was passiert jetzt bei dieser Begegnung? Und da schauen wir jetzt auf Jesus. Was macht der? Was tut er? Und das Erste, was er tut, ist, er geht. Schauen Sie sich die Füße an. Der Buchmaler, der hat das so sensibel gemacht. Er sagt, die Kirche muss hingehen. Franziskus sagt, an die Ränder gehen. Ja? Und sich dabei schmutzig machen. Sie muss ja nicht, sie kann durchaus krank und beschädigt sein, die Kirche. Aber hingehen muss sie dort, wo die leidenden Menschen sind, an die Ränder des Lebens, an die Ränder der Gesellschaft. Hören Sie dem Papst zu. Ja? Das sind seine klaren Nachrichten, die er uns ständig ins Ohr redet als Kirche. Wir sind eine satte Kirche mit Pfarrbüro und wir warten, dass die Leute kommen und dann versorgen wir sie als gute Dienstleisterinnen und warten, dass sie uns das Geld geben. Aber Begegnung, suchen wir die wirklich noch? Das ist die Kernfrage. Gehen wir zu den Leuten? Sind wir eine Kirche, die geht auf dem Weg? Das sieht man an den Füßen. Jesus hatte kein Pfarrbüro. Mit Sicherheit nicht. Aber er war ständig unter den Menschen am Rand, ständig. Ehebrecherin, Kranke, Blinde, das war seine Zielgruppe Nummer 1. Er schaut den Unansehnlichen an und gibt ihm Ansehen. Ich habe einen Pfarrer mal in Koblenz kennengelernt, der hat eine Serie von Predigten in der Fastenzeit gehalten, zu neuem Ansehen, war der Titel. So wie hier bei euch von der Sehnsucht, hieß es dort, zu neuem Ansehen. Und das war für ihn eine Chiffre für das Wort Gnade. Ja. Er hat angesehen seine niedrige Magd, hat er mir erklärt, Magnificat. Diese Frau hat er angesehen. Und dann sagen wir heute, sie ist voll der Gnade. Ja. Ansehen und Gnade ist dasselbe. Wenn Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, erinnert uns das an das Gesicht der elterlichen Menschen über dem Säugling. Ja. So lebenswichtig könnte Gott für uns sein, dass er uns seine Gnade, sein Ansehen gibt, dass ein Auge auf uns wirft. Ja, das sind alles biblische Bilder. Das Zweite, was Jesus tut, er streckt die Hand aus und heilt ihn. Und beachtet, der Matthäus interessiert sich gar nicht für die Frage der Dogmatiker drüben an der Fakultät. Wie ist das geschehen, die Heilung? Wie ist das möglich, dass da jemand geheilt werden kann? Braucht man da besondere Kräfte? Ist das eine Ausnahme von der Natur? Ist das ein Wunder? Kein Interesse in der Bibel darüber. Man will keine Erklärung. Aber man schaut, was es bewirkt. Es ist eine Selbstermächtigung, die passiert. Der wird aus dem Status der Krankheit hineingeführt in die Selbstbestimmungsgestalt seines Lebens. Ja? Das ist das Ziel der Heilung. Und das wirkt sich dann drittens darin aus, dass Jesus sagt, geh zum Meldeamt. Denn das Opfer, das man dann im Tempel darbringen musste, lautete, jetzt gehörst du wieder dazu. Das ist der Sinn dieses Opfers im Tempel. Und darum sagt Jesus, ja, jetzt musst du schon hingehen, weil sonst akzeptieren sie dich ja nicht. Aber geh hin, lass das Opfer darbringen und jeder weiß im Land, du gehörst wieder dazu, bist einer von uns, bist nicht mehr ausgesetzt. Was hier passiert, und das sage ich ganz theologisch, und dafür steht die Kirche, ist eine kleine Auferstehung vor dem Tod. Ist eine Totenerweckung. Kennen Sie die Insel Reichenau am Bodensee? Ist jemand schon dort gewesen? Sehr gut. St. Georg zu Obernzell, meine Lieblingskirche. Gehen Sie noch mal hin. Und da haben Sie auf der linken Seite der Kirche, also jetzt, wenn ich jetzt vorne stehe, wäre das diese Seite, sind alle Totenerweckungen, 7 Stück, eingetragen in Fresken. Die Heilung des Aussätzigen ist die letzte in der Reihe der Totenerweckungen. Das ist ja klar, wenn die Alttestamentler gesagt haben, er ist ja ein Toter mitten im Leben. Ja? Und er wird dann aus dem Tod heraus geliebt und geheilt. Dann ist er jetzt ein Lebendiger. Das ist eine Auferstehungsgeschichte. Und dafür steht die Kirche, dass das Leben nicht umkommt, sondern aufkommt. Ja? Die Kurzformel für die Kirche. Dass ein Zuwachs von mehr Lebendigkeit kommt. Dass wir aufatmen können, sagt der Lukas. Dass wir das Haupt erheben können, sagt der Lukas. Das erste war nicht der Lukas, sondern die Apostelgeschichte. Dass wir aufatmen können. Der Herr möge eine Zeit des Aufatmens kommen lassen. Spüren Sie hier so die Dynamik dessen, was Jesus mit den Menschen vorhat? Dass die Kleinen größer werden und gleichzeitig die ganz geilen Großen vom Thron gestürzt werden. Auch eine schlechte Botschaft. Die Unterdrücker sind, ja. Dass man denen das Handwerk legt. Also im Grunde genommen ist das, was Jesus hier tut, eine kleine Auferweckung aus dem Tod. Und jetzt kommen wir drittens zur synodalen Kirche. Und da sehen Sie zwei Gestalten. Die Frauen werden jetzt mir folgen können, wenn ich sage, es geht nicht um Gender. Also es sind nicht primär Darstellungen von Männern, sondern Symbolgestalten. Männlich dargestellt in der damaligen Zeit. Aber es sind Petrus und Johannes, es ist das Recht und das Erbarmen. Ja, da hören wir wieder bei Franziskus, dass wenn man das Recht auf die Spitze treibt, es leicht kippt in das Unrecht. Ein altes römisches Diktum. Ja. Und er sagt, das Recht muss immer korrigiert werden durch das Erbarmen. Und das ist das oberste Prinzip Gottes, das Erbarmen, und hat ein eigenes Jahr des Erbarmens ausgerufen. Es ist in seiner Pastoralkultur das zentrale Schlüsselwort. Der Gott des Erbarmens verlangt nach einer Kirche des Erbarmens. Ja? Und es kann nicht sein, dass der alte Westfilm Gott vergibt, Django aber nicht auf die Kirche anwendbar bleibt. Ja, das habe ich gehört von Hardlinern bei der Frage Scheidung und Wiedervereinigung. Dann habe ich gesagt, naja, dieser Einzelfall kann ja gut sein, dass Gott vergibt. Und dann hat mir einer wirklich ehrlich ins Gesicht gesagt, ja, mag ja sein, dass Gott vergibt, aber die Kirche kann ihm nicht vergeben, denn da haben wir ein Kirchenrecht und das verbietet uns dieses. Ja. Es war ihm egal, dass Gott vergibt. Man kann das nicht sichtbar machen. Und was ist eine Kirche, die nicht sichtbar macht, wie Gott am Menschen handelt? Sehen Sie, das ist der Sinn der Sakramente. Das Handeln Gottes sichtbar machen und nicht uns behindern lassen durch unsere Gesetze, dass wir Gottes Handeln sichtbar machen. Was ist das für ein theologischer Unsinn? Also, das erste, diese zwei Gestalten, Recht und Liebe. Zweitens, und jetzt schauen wir wieder auf die Füße. Und Sie sehen, es ist eine Kirche in Bewegung. Apostelgeschichte 9,2 muss man sich unbedingt notieren. Denn dort heißt es wörtlich, der Paulus, damals noch Saulus, als Pharisäer verfolgte wen? Und jetzt heißt es wörtlich, die Anhänger des neuen Weges. Das ist die erste Ehrenbezeichnung für die Christen. Die Anhänger des neuen Weges. Weg heißt griechisch Hodos. Das kennen wir von der Methode. Ja? Nach welchem Weg denkst du denn? Mit welcher Methode machst du das? Methodos. Und bei der Synode haben wir Synhodos. Miteinander den Weg gehen. Papst Franziskus im Untertitel Gemeinschaft. Ja? Miteinander. Syn. Ich kannte einen Bischof in Brixen, der hat als einzigen Wahlspruch gehabt, Syn. War sehr gut. War ein toller Bischof. Franziskaner übrigens, kannte ihn sehr gut. Mochte ihn auch sehr. Der hat gesagt, wir sind eine Weggemeinschaft und ich habe einen Dienst in dieser Gemeinschaft, die auf dem Weg ist. Das ist Amt in der Kirche. Ja? Aber nicht einer, der über der Gemeinschaft steht, sondern er ist mittendrin. Er muss nach der Herde riechen, sagt Papst Franziskus. Ja? Nach der Herde riechen. So sehr muss er drunter sein unter den Leuten, dass er den Geruch der Menschen annimmt. Ja? Und nicht nur Duft Christi ist, wie die Jungfrauen im Neuen Testament gepriesen werden. Sie sind der Duft Christi. Ist auch eine schöne Umschreibung, meinetwegen. Also, das ist das zweite Gehen, hinter Jesus hergehen. Kennen Sie das mittelalterliche spirituelle Wort jetzt? Heißt Nachfolge. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Nachfolge. Und sie geht nicht irgendeinen Weg, wenn Sie das Bild anschauen, sondern haargenau in der Spur Jesu. Haargenau in der Spur Jesu. Und das macht die Kirche aus, dass wir hinter Jesus hergehen, in seiner Spur sind. Und das Dritte, was ja auch eine alte Rede des Mittelalters in der Spiritualität ist über die Christenheit, sie ahmt nach, Imitatio Christi. Thomas A. Kempis hat ein berühmtes Buch geschrieben über die Imitatio Christi, die Nachahmung Christi. Wir sind ein anderes Bild von Christus. Wir haben Christus angezogen bei der Taufe, muss ich am Sonntag wieder einer Familie sagen, als ich ihren Moritz getauft habe. Er hat Christus angezogen, also er wird ihm ähnlich. Schau dir auch das einmal an, die Farben. Ich habe gestern bei einem Vortrag für die Grabesritter, war wirklich gespenstisch ein bisschen, da war eine Frau dabei, die sich in der Buchmalerei gut ausgekannt hat. Und die hat gesagt, ja freilich, die Farben der Kleider Jesus sind verteilt auf die Farben der zwei Männer hinten, auf die Kleiderfarben der zwei Männer hinten, wenn ihr euch das anschaut. Das ist Imitatio, ähnlich werden. Ja? Bis in die Farbe der Kleidung hinein. So erzählt uns das der Künstler, macht uns das anschaulich, was Imitatio heißt. Und was macht der Petrus? Und das finde ich das Spannendste, weil das steht jetzt nicht im Matthäusevangelium drin. Ihr seht da schon, was so typisch ist für den Petrus. Der schaut auf seine Hand. Hand führt weiter zum Wort behandeln. Ja. Das lateinische Wort heißt Praxis. Davon kommt mein Fach, praktische Theologie, die Lehre vom Handeln der Kirche, ob es dem Evangelium entspricht und den Menschen entspricht. Das ist die Aufgabe der praktischen Theologie oder der Pastoraltheologie, wie wir sagen. Obwohl die evangelische Kirche sagt, lieber praktische Theologie. Ich finde das auch sehr gut, das Wort vom Handeln. Und was geht da jetzt in dem Petrus vor? Das ist, glaube ich, leicht erzählt. Der Petrus hat Jesus auf die Finger geschaut. Der hat gesehen, wie Jesus diesen Menschen behandelt. Ja, streckte seine Hand aus, heißt es ja im Evangelium. Und dann hat er Maß genommen am Handeln Jesu. Jesu wurde für ihn gleichsam maßgeblich. Deutsche Sprache ist wieder sehr hilfreich. Ja. Das heißt, die Kirche nimmt immer Maß am Handeln Jesu. Das ist das oberste Gesetz. Daran orientieren wir uns. Mein Vorvorgänger, Ferdinand Klostermann, hier in Wien am Lehrstuhl, der war am Ende seines Lebens dann in alle Pfarren gereist, hier in Wien. Und dann hat er den Pfarren gesagt, ihr wisst oft nicht, was ihr tun sollt. Aber dann stellt in dieser Situation nur eine Frage. Wie hätte Jesus jetzt gehandelt? Okay? Wie hätte er jetzt gehandelt? Schaut nicht ins Kirchenrecht oder in die Dogmatik. Schaut auf diesen Jesus von Nazareth und sagt, was hätte der jetzt gemacht? In seinem Erbarmen für die Menschen, von Gott herkommend. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Frage. Sich am Handeln Jesu zu orientieren. Das ist jetzt für mich die synodale Kirche pur. Ja. Eine, die hinter Jesus hergeht, ihm auf die Finger schaut und handelt. So, und jetzt haben wir noch ein letztes Element, die Zeitgenossen dahinter. Und dass es sich um Zeitgenossen handelt, das sieht man sofort an der Kleidung. Die haben nicht mehr die biblischen langen Kleider, sondern die mittelalterlich kürzeren Kleider. Und das ist die Predigt des Buchmalers für Analphabeten. Muss ich mir das vorstellen, 1040, tiefes Mittelalter, verbreiteter Analphabetismus in der Bevölkerung. Und indem er die Zeitgenossen hinein malt jetzt in das biblische Ereignis, fordert er die betrachtenden Menschen auf, schließt euch auch an. Reiht euch ein in diesen Weg, in diese Bewegung, die Jesus da ausgelöst hat in der Welt. Und das ist vielleicht ein viel besseres Wort, wenn wir über die Kirche reden. Also wenn ich mit jungen Leuten rede, rede ich nur mehr so. Ich sage, die Kirche ist eigentlich die Jesusbewegung. Und unsere Aufgabe bei der Reform ist, ihr wieder Schwung zu verleihen in unseren Breiten. Sie ist müde geworden, unsere Bewegung. Wir müssen dynamischer werden, bewegter werden. Nicht uns neu strukturieren, sondern neue Bewegung hineinbringen. Das machen ja auch die Diözese mit der Jüngergemeinde und so. Das ist dann das spirituelle Feigenblatt auf den Strukturreformen. Aber so gesehen, glaube ich, ist das eine sehr schöne Aufforderung auch an uns alle. Schließt euch an. Ja. Und die ist unübersehbar. So, und ganz am Schluss bei der Betrachtung dieses Bildes schauen wir auf den ersten Satz des Evangeliums. Als Jesus vom Berg herabstieg. Das Ganze ist eine Bewegung von Gott her auf den Menschen zu. Und zwar auf die Menschen am Rand. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Schlüsselfrage für unsere Kirche. Auch für mich als Mensch, als Christ. Mache ich es wie Jesus, dass ich nächtens hin und wieder auf den Berg gehe, ja, um in Gott einzutauchen? Denn wenn ich nicht in Gott eintauche, kann ich nicht von Gott her auf den Menschen zugehen und bei den Armen auftauchen. Das ist die Grundformel der kirchlichen Praxis. In Gott eintauchen, bei den Armen auftauchen. Und dann kann man natürlich theologisch mit Matthäus 25 sagen, wer bei den Armen eintaucht, der taucht faktisch schon wieder bei Gott auf. Also das ist wechselseitig. Weil die Teresa von Kalkutta gesagt hat, es ist egal, ob ich vor dem Tabernakel anbete oder ob ich mich vor einem Sterbenden in Kalkutta niederkniee. In beiden begegne ich dem leidenden und auferstandenen Christus. Das ist eine sehr gute Theologie. In beiden bewege ich dem auferstandenen Christus. Also wir sind alle kleine Orte der Anwesenheit des Auferstandenen mitten unter uns und vielleicht könnte das einmal den Umgang miteinander prägen? Auch in der Pastoral, da sagen wir immer, ja, unsere Aufgabe ist es, den Menschen Gott zu bringen, sage ich, Unsinn. Der ist schon längst bei den Menschen, bevor wir hinkommen. Wir können ihm helfen, Gott eher stärker wahrzunehmen, sich einzuhorchen in Gott, der in uns ist. Die Teresa von Avila sagt, in jedem Menschen, die ist in der Seele, die wie eine Burg ist mit 7 oder 8 Wohnungen. In der innersten Wohnung jedes Menschen, auch des Atheisten, wohnt Gott. Sonst könnte dieser Mensch gar nicht leben, existieren, wenn er nicht ständig im Leben gehalten werden würde von Gott selber. Also jeder ist so ein kleiner Tabernakel Gottes. Und es macht keinen Sinn, wenn man dann eine Kniebeuge vor dem Tabernakel macht, aber keine vor den leidenden Menschen zusammenbringt. Das passt nicht zusammen. Spürt ihr das, was das spirituell bedeutet? Und das ist die eigentliche Provokation des Evangeliums. Und daran werden wir gerichtet. Also wenn ich mich hinstellen müsste und ich würde einen biblischen Satz suchen, wo ich sage, wie erkläre ich das jetzt dieser 17-jährigen Atheistin aus Ostdeutschland, dann müsste ich sagen, weil ich sozusagen ein Wesen ist, das aus Gott kommt, möchte ich so wie er werden, ein liebender Mensch. Ein liebender Mensch zu werden. Und wenn Sie es mir nicht abnehmen, lesen Sie Matthäus 25, weil das Einzige, was uns retten wird, ist, ob wir handfest geliebt haben. Tut mir ein bisschen leid, weil Sie müssen dann alle Ihre Versuche über Gottesdienste sich zu retten, ein bisschen zurückstellen. Ja? Also was wirklich zählt, ist die handfeste Liebe. Und darum glaube ich, dass Gott am Ende des Lebens jedes Menschen, so habe ich bei meinem Lehrer Karl Rahner gelernt, der sich wieder auf griechische Kirchenväter berufen hat, dass es in jedem Menschen ein kleines Körnchen Liebe gibt am Ende des Lebens, in jedem Menschen. Der Rahner hat immer gesagt, bei Stalin, Hitler und mir, hat er sich selber dann eingereiht in die Reihe. Ja. Bei allen gibt es ein Körnchen wenigstens. Und das reicht am Ende für Gott. Und drum werden am Ende Stalin, Hitler und ich zu denen zählen, die gerettet werden. Verstehen Sie? Und das Konzil, so schreibt Rahner, was bleibt vom Konzil? Dass wir heute fragen dürfen, ob wir nicht hoffen dürfen, dass am Ende Gott alle rettet. Und ich kann mich erinnern, bei Kursen mit evangelischen Pfarrern, die etwas eher evangelikal waren, die haben große Probleme damit. Weil sie sagen, wenn Gott alle rettet, wozu sind wir dann Kirche? Wozu braucht es dann eine Kirche als die Arche der Rettung? Verstehen Sie die Ratlosigkeit der Pfarrer? Da ist es ja viel leichter zu sagen, wenn ihr nicht bei uns seid, kommt ihr in die Hölle. Punkt. Das ist viel handfester für die Missionierung. Und haut heute nicht mehr hin. Und stimmt auch theologisch nicht. Denn nicht die Angst rettet uns, sondern nur die Liebe. Und ich würde sagen, sagt den Menschen, wenn ein bisschen Liebe in eurem Leben ist, dann ist das etwas, was ich als einer, der von Gott her auf euer Leben schaut, auch wenn ihr das gar nicht auf ihn glaubt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Die Liebe wird euch retten. Ja? Ich glaube, die Heilige Schrift ist in der Richtung sehr konsequent. Ihr sind viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat, sagt Jesus dieser Frau, die ihn salbt. Ja. Und da müssten wir jetzt auch in der Verkündigung viel klarer werden. Wir sind keine Gemeinschaft, die moralisiert, sondern die liebevoll Wunden heilt bei den Menschen. Das ist Franziskus wieder. Wunden heilen. Bei der Andrittsrede sagt er dreimal Wunden heilen, Wunden heilen und Wunden heilen. Das ist der ganz großen Anliegen des Papstes, dass wir nicht eine moralisierende, sondern eine therapeutische Kirche haben. Eine heilende Kirche. Wir können das ja ganz einfach sagen. Nennen wir nicht seit alters her Jesus den Heiland. Heute ist euch ein Heiland geboren und nicht ein Moralapostel. Ein Heiland ist euch geboren. Und ich finde es schade, dass dieses Wort so verkitscht worden ist, dass man es dann eigentlich nur mehr für Kinder gebrauchen konnte, aber für erwachsene Rede nicht mehr. Wir sollten dieses Wort zurückgewinnen. Eine heilende Kirche. Und viele, seit Kierkegaard, Trevermann, Eugen Bieser, Papst Benedikt, Papst Franziskus, die sind alle auf dieser Spur gewesen, dass wir vom Moralisieren weg müssen und wieder zum Heilen kommen. Und die Heilung geschieht, indem die Menschen mit dem Heiland in Verbindung treten. Ja? Das zeigt uns auch diese Geschichte. Die Connectedness ist entscheidend. Ich kenne einen Richard Rohr, der hat ein Buch geschrieben, der Universal Christ, da heißt es dann wörtlich einmal drinnen, it is not necessary to be perfect, but to be connected. Ja? Es ist nicht nötig, moralisch perfekt zu sein, aber verbunden zu sein. Und wir als Kirche sind Kenner, wie man verbunden werden kann. Ja? Das ist das Kerngeschäft der Kirche. Verbundenheit. Und daraus folgt die Bereitschaft, selber zu lieben und heilsam zu werden für andere. Okay, ist das jetzt angekommen bei euch? Und ich gehe davon aus, dass ich euch das so ins Herz gesungen habe, dass es weiterklingt lange. Ja. Und ihr habt ja das Blatt Papier auch dabei. Der Ausdruck ist auch sehr gelungen. Kann man übrigens auch bei Maria Lach als Farbdruck kaufen, das Bild, wenn man es sich aufhängen will und so weiter. Ich mache jetzt abschließend einen ganz großen Sprung in der Frage beim synodalen Weg. Und da schaut euch diese Grafik am Schluss an. Da geht es jetzt um die Frage, kann auf diesem Weg der Synodalisierung, ja, wo der Papst sagt, wir müssen alle maximal beteiligen, wo es um Partizipation aller geht, weil allen der Geist Gottes gegeben ist. Ja. Das gehört auch zur Synodalität dafür, dass nicht nur wenige das Sagen haben, sondern dass wir gemeinsam sozusagen zu den Entscheidungen kommen, die für die Kirche lebenswichtig sind, für ihre Mission. Und da haben wir untersucht in einer Studie, ich habe heute leider keine Belegexemplare mitgebracht, aber das kriegen Sie ja auch im Buchhandel. Das Buch heißt eine epochale Reformchance zur Synodalisierung der katholischen Weltkirche. Ich bin der Autor dazu, eine epochale Reformchance. Und da haben wir die Leute auch gefragt, wie steht es um die Teilnahmefähigkeiten der Menschen, der Kirchenmitglieder in der Kirche, in den Kirchen. Weil Sie sehen hier vier Kurven übereinander, ich zeige es Ihnen der Reihe nach, ja, kann ich Ihnen aufdröseln. Wir haben als erstes gefragt, wie schaut das in der Gesellschaft, in eurem Beruf aus? Ja. Da seht ihr so, Instrumentalisierung ist überhaupt keine Beteiligung. Da teilt man einfach mit, verwendet Leute für die eigenen Ziele. Oben ist Selbstorganisation, eine Gemeinschaft organisiert sich selber. Ja. Also ich kenne ein Modell für Pflegeorganisationen in den Niederlanden, da gibt es so kleine Gruppen, die organisieren sich in der Gruppe selber, wie sie die Pflege machen. Und die haben alle viel mehr Zeit als die Pflegegruppen, die die Krankenkasse organisiert. Das finde ich sehr spannend, weil die ganz bedürfnisnah sich organisieren können. Haben eine ganz flache Autoritätshierarchie, also da rundum, sie entscheiden halt in einer Arbeitsgruppe gemeinsam. Und das finde ich menschlich auch sehr gut. Also das ist die Selbstorganisation und dazwischen gibt es unterschiedliche Dichten der Teilhabe. Ja? Und Sie sehen in der Gesellschaft heute bei uns hier, vor allem in Europa, tendieren die Menschen zu einer relativ starken Teilhabefähigkeit im beruflichen und im politischen Leben. Das nennen wir Demokratisierung aller weltlichen Bereiche. Ja? Das war das Programm des Brandt in Deutschland, ja, mehr Demokratie wagen, ja, jetzt sagen sie mehr Fortschritt wagen, weil sie glauben, sie haben ja schon genug Demokratie in Deutschland, was ich ja nicht glaube, weil die Demokratie immer errungen werden muss und ständig in Gefahr ist, in die populistische Unfreiheit wieder zurückzufallen. Das sehen wir in Ungarn, sehen wir in anderen Staaten, wie man Freiheitsrechte wieder zurücknimmt und der Orban sagt, ich will keine liberale Demokratie, sondern eine illiberale Demokratie. Was ist das? Das ist so wie ein schwarzer Schimmel, ja? Eine illiberale Demokratie, das ist ein Widerspruch eigentlich für unser Denken. So, das ist das, was die Leute im Beruf sich erwarten. Wir haben das für die orthodoxe Kirche, das lasse ich weg, habe ich auch nur ganz dünn gestrichelt, weil wir zu wenige Teilnehmende über die Orthodoxie haben. Und dann die evangelische Kirche. Gnädige Frau, Sie können jetzt stolz sein, weil Sie haben eine hohe Affinität. Ja? Also in der Frage der Beteiligung organisiert sich die evangelische Kirche sehr synodal, sagen wir. Ja? Die großen Entscheidungen werden von der Synode getroffen. Das ist eine Art Kirchenparlament. Da gibt es schon auch den Bischof, der eine eigene Befugnis gegenüber der Synode hat. Das weiß man. Und das ist eine schwierige Form der Entscheidung. Sie haben unlängst diskutiert, ob man homosexuelle Paare trauen darf in der evangelischen Kirche. Die Synode konnte sich nicht einigen damals. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, dann delegieren wir die Entscheidung an jede Gemeinde, die soll das machen, wie sie will, wenn wir keine gemeinsame Entscheidung haben. Ist auch eine interessante Form der Entscheidung, dass man das lokal dann aber auch entscheiden kann wieder miteinander. Also die evangelische Kirche ist sehr synodal und dann schauen Sie sich jetzt die katholische Kirche im Vergleich dazu an. Und da verstehe ich, dass viele Menschen der katholischen Kirche sagen, also bei allen Zielen, die wir natürlich haben, aber es wäre gut, und das will ja auch Papst Franziskus, dass wir eine neue Beteiligungskultur haben. Ja? Nichtbeteiligung ist klerikal, Beteiligung ist synodal. Ja? Haben Sie einen Unterschied? Der Papst kämpft heftig gegen den Klerikalismus. Und jetzt muss ich Ihnen auch eine traurige, schlechte Nachricht geben. Ich glaube, dass der Klerikalismus bei den meisten Priestern ausgestorben ist. Bei den meisten. Nicht bei allen, wir haben wieder Jüngere, die sind wieder autoritärer. Wir haben Leute, die aus Vietnam kommen, aus Sri Lanka kommen, aus Kerala kommen in Indien, aus Polen manchmal auch kommen. Die haben andere Kulturen und andere Erfahrungen, die sind auch noch relativ klerikal. Aber wissen Sie, wo der meiste Klerikalismus ist? Ja, Sie lachen schon. In unseren eigenen Köpfen. Der Klerikalismus allein. Ich erzähle ein Beispiel. Also gestern Grabesritter. Und nach dem Gottesdienst saßen wir schön im Keller des Klosterneuburger Stifts. Und dann sagt der Komtur, das ist spannend, Komtur erinnert mich immer an Don Giovanni, aber der saß dann mir gegenüber. Ich habe mir gedacht, hoffentlich geht er nicht auch ins Feuer am Schluss. Und ist nicht auch so ein Casanova. Seine Frau saß neben mir. Ich habe sie gefragt, ist er ein Komtur à la Mozart? Nein, er ist ein guter Ehemann. Und dann ging es darum, gläubige Versammlung, Grabesritter, das ist wirklich top heilige Leute, ja, lauter Männer und ein paar Frauen drunter eingestreut. Dann sagt er, bitte beten Sie jetzt ein Tischgebet. Sag ich, ja, von wegen. Ja. Die Gemeinschaft betet miteinander ein Tischgebet und Sie sind jetzt der Vorsitzende dieser Gemeinschaft, bitte beten Sie ein Tischgebet. Was macht der Schlaumeier? Da sitzt ein Augustiner Chorherr auch noch dabei. Zwei Sachen weiter. Statt dass er dann ein Tischgebet betet, sagt er, Pater Albert, könnten Sie bitte ein Tischgebet beten? Der polnische Pater Albert steht auf und betet ein Tischgebet. Haben Sie Klerikalismus in den Köpfen der Leute pur? Diese Erwartungshaltung an den Klerus ist fatal. Denn wenn die Leute nicht sich beteiligen wollen, wird es keine Synodalität geben. Dann haben wir einen Notklerikalismus. Ja? Der muss einspringen anstelle der Leute, die sich nicht beteiligen wollen. Die sagen, wir haben doch eine Dienstleistungskirche, wir zahlen und ihr arbeitet. Okay? Hat mir ein Pfarrer mal gesagt, ein Arbeiter gesagt, mal in Salzburg soll ich ein Kind taufen. Sage ich, ja, also, wann bereiten wir die Taufe vor und so. Da sagt er, was heißt Taufe vorbereiten? Sie taufen und ich zahle. Ja, das ist das Bewusstsein vieler Leute. Die sagen, die sollen die Hauptamtlichen, die haben doch studiert, wir haben sie studieren lassen. Versteht ihr das? Und ich glaube, wir brauchen eine starke Entwicklung, wenn wir wirklich eine synodale Kirche haben, nicht nur im Klerus, das lesen Sie in dem Buch sehr schön nach, sondern auch bei den Mitgliedern der Kirche. Wenn nicht viele synodal werden, scheitert das gesamte Projekt des Papstes. Ja. Und es liegt schon an den Laien, die immer sagen, man lässt uns nicht mitentscheiden. Dann sage ich aber, viele wollen auch gar nicht mitentscheiden. Weil Mitentscheidung heißt, sich beteiligen, sich kundig machen, Theologie zu lernen im Lernkurs. Das heißt, hier in die Veranstaltungen zu gehen bei der Frau Großmeier, das gehört alles dazu, all inclusive. Ja. Da können Sie sich trainieren, Christin zu sein und sich zu beteiligen. Ja. Finde ich schon. Und ich glaube, wir haben sehr viel zu tun in Zukunft. Dass immer mehr Menschen, auch jüngere Menschen sagen, es ist meine Kirche und nicht die Kirche der Priester. Das sollte vorbei sein in einer synodalen Kirche. Und ich bin sehr gespannt, ob uns das gelingt. Danke Ihnen einmal sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich weiß nicht, dass ich das in der Uhr habe, aber ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können.
Aber ich hätte nicht bei einer Stunde reden können. Nur doch, ja.
Vielen, vielen Dank. Es ist unwahrscheinlich, weil ich denke, was Sie uns heute aufgezeigt haben, ist das, was wir wahrnehmen, als Christen, als Katholiken, als Gläubige. aber auch uns wachgerüttelt, dass es auch sehr viel an uns liegt natürlich. Ja? Und dieser synodale Weg ist ein Bemühen und ich hoffe auch so sehr, nicht für mich, sondern für meine Kinder und für unsere Enkelkinder, dass sich Kirche wandelt, damit unsere Kinder auch eine Chance haben, eine lebende, lebhafte Kirche zu erleben und auch dieser begegnen zu können. Aber es ist ein hoher Beitrag, den wir natürlich dazu leisten müssen, aber auch ein sehr schwieriger. Ich denke, Sie werden auch einige Fragen haben. Und ja, wer hätte eine Frage? Nein, Herrn Dr. Zollinger.
Bitte.
Ich möchte mal folgendes fragen, miteinander, das verstehe ich, das wird jeder unterschreiben. Ich verstehe nicht, warum in der Weltkirche, wenn etwas modernisiert, verändert, der neuen Zeit angepasst werden soll, warum das immer gleich für die ganze Weltkirche gelten muss. Alles andere gilt nicht für die ganze Welt. Wir sind so unterschiedlich. Andere Sprachen, andere Kulturen, andere, egal. Also das ist ja klar. Das verstehe ich einfach.
Und darum ist eines der ganz wichtigen Begriffe bei Papst Franziskus Inkulturation. Und wenn Sie anschauen, die Organisation des Synodalen Weges folgt er jetzt schon, was die genau wünschen. Weil zuerst wird in jeder Pfarre, in jeder Diözese gesprochen, das wird gesamt in den Bischofskonferenzen, aber in den Bischofskonferenzen geht das nicht nach Rom, sondern in die kontinentalen Versammlungen der Bischofskonferenzen.
Ja,
kontinental, das ist kulturell. Und dann kann es sein, dass die Kontinente sagen, also ihr müsst doch nicht gleich für die ganze Welt machen mit der Ordination von erfahrenen Frauen und Männern. Das genügt, wenn wir das in Lateinamerika und in Europa machen. Das ist eine Möglichkeit, wenn man die Kulturen ernst nimmt. Und der Papst schätzt sehr die Kulturen und wir wissen aus der Entwicklung der Kulturen, dass sie ungleichzeitig sind. Und das war ja ein großes Anliegen bei der Kinderschutzkonferenz, haben Sie ja mitgekriegt in Rom, wo dann sich viele aufgeregt haben, dass da nichts rausgekommen ist. Sag ich, das war gar nicht das Anliegen des Papstes, sondern er musste erreichen, dass auch die Afrikaner und die Asiaten kapieren, dass Kindesmissbrauch nicht nur heißt, dass die Kinder Soldaten sind und in Fabriken arbeiten, das ist ja für die Kindesmissbrauch, sondern dass der Kindesmissbrauch auch in Afrika und anderswo stattfindet, in dem Kinder sexuell missbraucht werden oder durch Gewalt missbraucht werden. Und da wollte die katholische Weltkirche in dieser Frage schon auf den gleichen Level bringen. Also steht auch hier gut. Seht ihr? Also ich finde, es gibt schon ein paar Themen, da müssen wir schauen, dass wir alle auf gleicher Augenhöhe unterwegs sind, alle Kulturen, weil es um so viel geht.
Ja,
aber es gibt viele Teile, die gibt es ja schon nicht. Die syro-malabarische Kirche, die griechisch-katholische Kirche, die ambrosianische Kirche, die haben alle eigene Religionen. Wir haben die griechisch-katholische Kirche, die hat verheiratete Priester. Ich habe bei meinen Doktorandinnen und Doktoranden, würde ich jetzt sagen, ein paar verheiratete Priester gehabt bisher schon. Der Professor Moger ist an der Fakultät jetzt unterrichtet dort und ist verheiratet, na klar, als Priester. Also die haben diese Vielfalt, haben wir schon. Wir müssen sie nur normalisieren, das ist ihr Anliegen. Es müsste selbstverständlicher werden, dass wir nicht in allen, was zu allen Details kam, in Gleichschritt marschieren müssen. Das ist die Kernfrage. Aber ich wünsche es auch den Afrikanern, dass dort Frauen trainiert werden können, irgendwann mal. Und nicht nur uns, warum sollte man den Frauen in Afrika nicht zutrauen und zumuten? Also da bin ich ein bisschen offensiver Entwicklungshelfer und sage, auch andere Kulturen können sich manchmal an andere Kulturen, also die eine Kultur an andere Kultur, ein bisschen wahrnehmen und sich provozieren lassen. Das wäre ganz gut zwischen den Kulturen, fände ich. Ja? Weil ich bin gegen die Sklaverei, solange sie bestanden ist, wollten wir sie weghaben in Europa. Und dann musste man schauen, dass sie auch in Afrika aufhört. Also um der Menschen willen. Kämpfe ich auch ein bisschen um die Entwicklung der Kulturen und füge mich dann nicht, dass ich sage, ah, das ist in Afrika, ist das so und so. Also das ist auch nicht Ihre Meinung, glaube ich.
Nein, natürlich.
Nein, also wir brauchen beides. Wir brauchen die kulturelle Farbe, aber wir brauchen auch die Entwicklung der Kulturen. Das haben wir jetzt beide gelernt in der Diskussion. Mir war das vorher auch nicht so klar.
Ja.
Okay? Gut? War eine super Frage. Einstieg, wer noch? Bitte, liebe Frau.
Ich denke, dass die Macht der Geschichte in Europa sehr groß ist. Die Macht der Geschichte. Der Geschichte. Wir haben eine philosophische Kirche, immer noch, die einfach ein Beamter des Priestertums verlangt, gefördert und etabliert hat.
Ja, die hat ja genauso viel aufgebrochen, die philosophische Kirche.
Es ist, den habe ich, also wenn ich an meine Familie und meine Enkelkinder denke, die haben noch diese autoritären Kirche zum Teil begegnet und schon gesprochen. Es betrifft sich einfach nicht mehr. Sie haben nicht das Gefühl, und vom Nachlaufen ist da überhaupt keine Rede. Nicht? Also, wie soll ich sagen, auch wenn man jetzt nur mal die Kunst gibt, so diesen Ego-Kopf, der dunkel ist in den Menschen drinnen, sie sind ja nicht wurscht. Es betrifft sie einfach nicht. Und von Nachgehen und von sich kümmern und, ich weiß es nicht, aber ich hatte den Eindruck, jetzt zum Beispiel gerade an dieser Corona-Krise, die Kirche schlaft herrlich. Und wie woher sollten Sie dann nehmen, dass das.
Also, Ihre Intervention liegt auf Geschichte.
Eine Geschichte?
Ja, oder weniger Geschichte.
Geschichte. Ja, ist ungeheuerlich.
Und ich wollte das verstärken und ausweiten.
Ja.
Weil ich glaube, wir müssen bei der europäischen Lage der Kirche noch mit der Reformation und dem 30-jährigen Krieg.
Ja, ja, sicher.
Hat uns schwer geschafft. Schadet dem Islam, mächtig der islamischen Staat. Das schadet jetzt den Kyrillen in Russland, ja, dass er sich mit den Machthabern verbündet. Und dass die Langzeitfolgen können wir in Europa sehen. Das ist private Religion, das ist Atheismus, das ist Theismus. Ja. Das heißt, der Abschied vom Christentum erfolgte aufgrund dieser unheimlichen Allianz zwischen Macht und Religion. Wir haben Gott nicht in Kredit, sondern in Misskredit gebracht. Ja. Und das mit Ihrer Feststellung, dass das Staatskinder war, das er gab. Der Lehrstuhl, auf dem ich da jahrelang gedient habe, für Pastoraltheologie, wurde ja von Maria Theresia 1774 gegründet. Und jetzt sorgen Sie zur Ausbildung der staatlichen Religionsdiener. Ja. Ja. Und die mussten lernen bei uns nicht nur, wir verwalten die Sakramente, wie verkündigen sie die Moral, wie sichern sie das? Steuerzahlen und den Gehorsam gegenüber den Fürsten, da stand er ganz oben. Und da mussten sie sich noch um die Soldatenrekrutierung kümmern in der Pfarre und um das Impfen der Kühe, war auch ihre Aufgabe. Also das waren richtige Religionsdiener des Staates und das ist natürlich vorbei.
Es ist vorbei, aber es ist die Leute haben die Kirche und
Jesus im Kopf. Ja, wobei ich denke, die haben es dann modernisiert und wir sind aus der josephinischen Staatskirche eine gut bezahlte Dienstleistungskirche geworden. Ich sage das dazu, weil wenn ich meine polnischen Freunde betrachte, die machen dann auch. Zu drei König gehen die in alle Familien und holen sich dann bei den Familien anlässlich dieses Besuches Geld. Das heißt, die haben keine Kirchensteuer mehr, aber die müssen ja auch die Kirche finanzieren und den Klerus zahlen. Und jetzt bitten sie die Leute bei dieser Begegnung am Dreikönigstag, das ist eine Tradition in Polen, ja? Bitten sie die Leute gleichzeitig um Geld. Aber sie müssen hingehen. Ja? Sie haben das Geld nicht am Konto, sondern sie kriegen das Geld nur, indem sie ihr Gesicht hinhalten. Und dabei auch erfahren, wie es den Menschen geht. Und das finde ich gut. Ich glaube, wir müssen auch überlegen, welche Rolle spielt die Kirchensteuer bei der Selbstorganisation unserer Kirche. Und wie viel Geld eine Rolle spielt, sind sie bei allen Strukturreformen. Denn die Strukturreformen hat als oberstes Prinzip, wie können wir den Betrieb finanzierbar erhalten. Punkt. Das ist das eigentliche oberste Gestaltungsprinzip. Aber das Evangelium spielt bei den Strukturreformen zunächst keine Rolle. Und darum fragt man ja auch nicht Theologen, sondern man fragt Unternehmensberater. Schaut sich an den Streit Bischof Schwarz und der Seelsorge in St. Pölten. Okay, danke für die Frage und Sie haben noch ergänzt. Es gibt natürlich auch viel Gutes vom Josephinismus. Viel zu viele Pfarrer, sagt der Kardinal bei uns, und jetzt ist ein Anti-Josephinismus und löst wieder viele Pfarrer auf.